So, liebe Freunde, Birds of Germany Time. Diese Woche wieder, mal wieder eine schöne Runde. Von uns ist der gute Wittek wieder am Start. Wittek, hallo.
Grüß euch.
Und natürlich, es ist Commanders-Woche, es ist Hock-Woche, es ist Coms-Woche. Und dann kann natürlich wer soll denn da sein? Steven.
Hi, Gude. Jetzt habe ich gedacht, wie viel Worte kommen da noch? Wie viele Dinge fallen dir noch ein?
Heute nicht so viele. Ja. Gerald wäre fast auch da gewesen. Er hat vorhin geschrieben, vielleicht in Frankfurt. Er hat extra Basketball mit seinen Jungs abgesagt. Wir hatten hier ein kleines Terminmissverständnis. Also Steven muss ihm da wahrscheinlich ein Bierchen ausgeben. Kommst du nicht drum rum, sonst...
Du weißt ja, in der Regel bleibt es eh nicht bei einem. Also mach dich schon mal bereit, Gerald.
Ja, okay, also gut. Also, dann können wir den Gerald, den werden wir wieder milde stimmen.
Ich hoffe ja, er ist im November dann dabei, wenn es gilt. Dann kriegt er natürlich 1, 2 oder vielleicht 10 ausgegeben. Das schauen wir mal, wie es läuft.
Klar ist er dabei. Natürlich
ist er dabei. Na, siehst du.
Das machen wir.
Sorry, Gerald, das ist echt mein Fehler, weil ich mein Training vergessen habe. Das ist echt mein Fehler.
Ja, sonst wäre ja auch der Nilo sauer, ne, wenn du da nicht kommst. Oder kommt der auch nicht?
Nee, der ist da fast nie da, weil der hat dann immer DLAG.
Ach, es ist doch aber auch was, ein Haufen hier.
Ja, es ist ein Dorf hier. Vereinsleben wird hier groß geschrieben. Das ist immer was.
Okay, gut. Wenn sich Leute fragen, wovon reden die Leute? Frankfurt Game. Wir sind im O'Reilly's Pub Frankfurt gegenüber Hauptbahnhof. Vitek, du hast bestimmt das Datum parat, weil ich habe es jetzt gerade nicht.
Am 4. November, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, am 4. November, 5. ist der Sonntag. Ja, 4. November kommen die meisten an, das wollte ich sagen. Und gehen ja schon am Samstag.
Ah ja.
Wir nicht.
Und nee, also ich komme ja schon persönlich am 4. und da wird schon vorglühen. Am 5. ist das Spiel, richtig, und wir treffen uns, wie ich komplett verschwitzt habe, um 15:30 im O'Reilly's zum ersten Mal. Da schauen wir und das Frankfurt-Game, dann torkeln wir wahrscheinlich in irgendeine andere Kneipe und schauen uns das 19-Uhr-Game an, ich weiß gar nicht, was da zur Auswahl steht, und kriechen dann zum O'Reilly's zurück und werden die Cowgirls putzen. Und
gut.
Informieren, wenn ich da gleich für eine PSA machen kann, informieren kann man sich entweder auf Facebook bei uns darüber in der Gruppe, und da ist eine Veranstaltung und da sollten alle posten und vielleicht auch noch zusagen, damit wir ein bisschen besser planen können. Und alternativ habe ich heute auch in unserem Discord-Channel einen Kanal aufgemacht, weil wir werden uns dann halt irgendwie wahrscheinlich auch noch vielleicht am Vortag organisieren. Und also kommt auf Discord, kommt in Scharen und informiert euch dort.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt da was zu sagen soll. Kommt in Scharen und ja, ich bin auch da. Könnt ihr alle Washington beleidigen kommen?
Nee, also beleidigt werden nur die Cowgirls. Washington hatte es in den letzten Jahren ohnehin schwer genug, von daher das ist ein bisschen so Behindertenverhöhnung.
Ja, wir treten nicht auf am Boden liegende, treten wir nicht, das machen wir nicht. Das gehört sich nicht. Aber gut, also ihr habt es gehört, November, es werden sicher viele Football-Fans in der Stadt sein. Es wird noch andere Veranstaltungen geben, die werden wir dann, wenn wir da unterwegs sind, vielleicht mal nochmal den einen oder anderen Besuch abstatten und ich freue mich drauf. Es wird krass und wie Wittek erwähnt hat, Samstag am Tag davor, vielleicht kriegen wir da noch ein kleines Warm-up-Programm hin. Ein oder andere wollte sogar Frankfurt Sehenswürdigkeiten ein paar sehen. Wenn er schon mal kommt, gucken wir mal, ob wir da so eine kleine
Bahnhofstraße Spritzen angucken oder was?
Nein, Steven.
Das ist Frankfurt, sorry.
Ja, das kann man sich auch angucken. Das gehört auch zur Kultur dazu. Ja. Meistens sieht man neben so eine Spritze auch noch einen Banker.
Die sind am Wochenende weg.
Also, ja, stimmt.
Das stimmt, ja.
War schon.
Aber,
ich liebe meinen Frankfurt trotzdem. Ich bin immer gern da.
Ja, es ist nicht so schlimm, wie Steven hier gerade tut. Er will nur Quatsch machen. Vielleicht gehen wir...
Ich komme halt aus dem schönen Nordhessen, nicht aus diesem hässlichen Teil. Ne?
Ah, ja, okay, jetzt geht das los. Oh, alles klar. Naja gut, also Goethehaus oder so, wir gucken mal, wer Bock hat, kriegen wir alles hin. So, jetzt schauen wir mal, wer hat es noch hinbekommen letztes Wochenende oder besser gesagt Montagnacht, die Eagles gewonnen, relativ souveräner sogar, als ich dachte. Ich muss die Jungs von den Buccaneers noch mal anschreiben, weil wir hatten da so ein paar Wetten am Laufen und ich habe gar keinen Durchblick mehr, was ich da überhaupt gewettet habe. Aber kriegen wir hin. VTech ganz kurz. Zufrieden? Alles gut?
Ja, ich meine, wir hatten 400 irgendwas Yards im Run-Game und im Passing. Die Trenches gehören uns. Das kann man im Prinzip als das Fundament bezeichnen und das hat in dem Spiel mehr denn je funktioniert. Im Passspiel ist da Luft nach oben, wobei die beiden Interceptions zum Beispiel waren halt, ja, die eine war halt eine Miscommunication, da hat die Route nicht gestimmt, zwischen, glaube ich, ein Swift soll es gehen, das kann passieren. Und das andere, die zweite, die war halt an der 1-Yard-Linie. Und ich meine, solche Plays hat Hurts letztes Jahr ständig rausgehauen und wurde halt gefangen fast immer. Von daher, das muss man auch weiter probieren. Und also die Interceptions waren kein Grund zur Sorge. Und ich meine, die Yards am Boden haben das Ganze weggemacht. Von daher, ist gut, ist Luft nach oben, aber wenn wir, also man kann auch wie die Bengals beschissen starten und 2-1 liegen und trotzdem Favorit sein. Das heißt, ich mache mir da keine Sorgen, wenn wir ein bisschen langsamer mal starten. Zumal ja irgendwie alle irgendwie krank waren, angeblich.
Gut, ich mache mir auch keine Sorgen. Steven, wie erging es dir bisher? Nicht nur letzte Woche, sondern seit Woche 1. Hol uns mal ab. Was ging bei Washington für die, so wie wir, das nur in der Red Zone mal sehen und nicht so informiert sind?
Stichwort Interceptions.
Ja, aber ich glaube, das bekommt man schon in der Red Zone ganz gut mit, weil es ist ja genau diese Achterbahnfahrt, die man vor der Saison erwartet hat. Ne? Also ich finde, so Erwartungshaltung ist ein ganz großes Ding gerade in Washington, womit manche Leute, glaube ich, ein bisschen Probleme haben, weil ihre Erwartungshaltung einfach zu hoch waren. Ich meine, Sam Howell hat einen Start gehabt, der ist quasi Rookie dieses Jahr und jetzt sind sie davon überrascht, dass er viele Rookie-Fehler macht. Ja, geht von Washington von 0 bis 100. Entweder ist es richtig scheiße, da sind auch richtig geile Würfe bei. Es steht und fällt ja mit Howell. Aber ja, ich meine, das ist das, was ich erwartet habe oder was ja, vielleicht viele erwartet haben. Growing Pains gucken wir uns an. Die Defense ist ganz gut, sei es gegen die Bills nicht so gut aus wie in den Spielen davor. Man hat zwei schlechte Gegner am Anfang gespielt und hat jeweils die erste Halbzeit reingeschissen und dann in der zweiten Halbzeit gut gespielt und ist zurückgekommen. Deswegen steht man halt bei 2-1. Ja, sagt jetzt nicht viel aus, denke ich. Und ich erwarte jetzt auch nicht, dass es in der nächsten Zeit viel besser wird, dass die Crown Pains immer noch bleiben werden. Es gibt gute und schlechte Seiten. Werden wir ja wahrscheinlich zu kommen, wenn wir jetzt über das Matchup reden.
Ja gut, aber also Sieg Cardinals haben andere in unserer Division nicht geschafft. Und
ja, die sind ja auch kacke, über die reden wir auch nicht.
Sieg gegen die Broncos, let's ride. Und eine Niederlage gegen die Bills. Ich glaube, die war jetzt auch irgendwo schon ein bisschen eingepreist. Also,
aber ein Sieg über die 70 Punkte Broncos braucht man sich jetzt auch nicht unbedingt profilieren. Da hat man ja gesehen gegen Miami, dass die einfach nicht gut sind. Die Offense von denen ist okay, definitiv. Aber die haben 70 Punkte gegen Miami kassiert. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, dass die ein gutes Team in dieser Liga sind bis jetzt. Ja, und die Cardinals waren halt einfach überraschend, weil die gut gecoacht sind. Also McGannon, hier euer Ex-DC, macht da einen sehr guten Job, hat das gegen Howell auch sehr gut geschemt. Der hat ihm da sehr, sehr viele verschiedene Looks gegeben. Okay. Auch ein Ding für euch, Howell hat sehr viele Probleme damit, wenn er viele verschiedene Looks bekommt, weil er einfach der Rookie ist und dann noch länger braucht, als er sowieso schon braucht, weil es ihm noch sehr schwer fällt, so eine Defense zu lesen. Und das hat Gannon einfach auch gut gemacht und deswegen war das Spiel am Anfang auch sehr, sehr schwer. Und da musst du halt zweimal durch eine monströse Defense-Leistung wieder ins Spiel kommen. Ich meine, beide Spiele hat die Defense krank gewonnen. Also was da teilweise abgeliefert wurde, war ja einfach komplett gestört. Ich meine, Deron Payne hat auch im zweiten Spiel gegen die Broncos quasi ein 3-and-out alleine geforst mit 3 Plays hintereinander. Ja, und Howell hat dann zum Glück in der zweiten Hälfte genug gemacht, um die Spiele noch zu gewinnen. Oder ich finde auch, Bienemy hat den Gameplan gut geändert, um die Spiele noch zu gewinnen. Aber es sind jetzt beides keine Siege gewesen, wo du jetzt sagst, oh, Washington ist gut. Klar, im zweiten Spiel sah Howell dann teilweise sehr, sehr gut aus. Da waren richtig kranke Würfe und kranke kleine Fenster dabei. Aber es ist jetzt nichts, was dich super hypt. Wie gesagt, meine Erwartungshaltung an die Saison ist halt auch einfach nicht hoch. Da, wenn du mit so einem Rookie-Quarterback spielst, der quasi ist, habe ich jetzt nicht viel mehr erwartet. Zum Glück gewinnst du die beiden Spiele, sonst wäre natürlich wieder viel Drama in Washington. Mit 2-1 bist du jetzt so ein bisschen verschont. Hättest du gegen die Cardinals in Woche 1 verloren, wäre da wahrscheinlich wieder Panic-Mode angekommen. Aber wie du gesagt hast, die Cowboys haben es ja gezeigt, dass man gegen Cardinals auch verlieren kann. Ich hoffe, Phil hat sich gefreut. Schöne Grüße.
Uiui.
Ja. Die sind halt einfach ein bisschen besser, als man das erwartet hat, finde ich, die Cardinals. Die haben keinen guten Kader, aber wie gesagt, Gannon macht das ganz gut, vor allen Dingen auf der Defense. Hab das schon gefeiert.
Die Frage ist halt, also wenn ich da jetzt, wenn du schon Howell angesprochen hast, also ich habe jetzt nicht alle Spieler in voller Länge gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht jeden Wurf beurteilen. Aber ich glaube, zumindest einmal die 40 Minuten gesehen und dann die Highlights, die erweiterten Highlights. Zumindest das beim letzten Spiel, das war schon grausam teilweise, was er geworfen hat. Und da ist halt die Frage, wenn du sagst, besser als erwartet, aber nicht zu die Erwartungshaltung zu hoch stecken, da ist halt die Frage, ich meine, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu früh, zu philosophisch, aber wenn du mit Howell in die Saison gehst, ich meine, ist das nicht irgendwie schon so, dass das Mittelmaß auf ewig? Also ob es da nicht irgendwie sinnvoll ist, einen Brissett reinzustellen, der wenigstens Erfahrung hat?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das Einzige, worum es in dieser Saison für Washington geht, ist, Howell besser zu machen. Und Howell wird nur besser, wenn er spielt, weil das, was er nicht kann, ist das, was durch Erfahrung wettgemacht wird. Schnell durch seine Reads kommen, gute Entscheidungen treffen, die innere Uhr bei ihm muss gefixt werden. Dass er ein richtig guter Quarterback sein kann, hat er gezeigt. Da waren richtig kranke Würfe dabei. Der Touchdown auf Terry gegen die Broncos ist ein Beispiel davon. Der hat gute, also auch die Drives sehen ganz, ganz oft sehr, sehr gut aus und werden dann durch dumme Fehler kaputt gemacht, wie zum Beispiel Antonio Gibson hat schon 2 Fumbles und dann fumbelt er auch wieder in der Red Zone und solche Geschichten. Das macht dann natürlich den Boxscore nachher einmal ein bisschen schlechter. Aber wenn man sich die Spiele anguckt, sieht es schon vom Quarterback Bay besser aus, als wir die letzten Jahre hatten. Dass er das Talent hat, das zeigt er. Nur er hat halt massive Fehler echt oder massive Probleme mit einfach einer Defense lesen. Wie gesagt, mit verschiedenen Looks kommt er schwer klar. Er versucht auch oft Zero Play, was auch nicht gut ist. Die innere Uhr von ihm ist komplett im Arsch. Er wurde 9-mal gesackt jetzt gegen die Bills, glaube ich, oder so. Also komplett gestört. Und der durchschnittliche Sack kam nach über 3 Sekunden. Das ist schon ziemlich lang und ziemlich heftig. Das sind so Probleme, an denen er arbeiten muss, aber ich bin der Meinung, wenn er nicht spielt, wird er daran auch nicht besser, weil er muss die Looks selber sehen. Wenn er die auf dem Video sieht, wird er nicht besser. Er muss das selber sehen, er muss diese Fehler machen. Ich meine, ein gewisser Jalen Hurts hat in seiner Rookie-Season auch ein Spiel gehabt mit 0 Touchdowns und 3 Interceptions. Das kennt man ja in Philadelphia ganz gut, dass es solche Spiele gibt. Das Spiel hatte Howell jetzt und ich habe danach gedacht, ja, mein Gott, das Spiel per se ist jetzt nicht schlimm, dass das passiert ist. Schlimm wäre nur, wenn diese Fehler im Laufe der Saison nicht abgestellt werden, weil er nicht besser wird. Das wäre das Schlimmste, was Washington passieren kann. Solange er die Fehler macht, jetzt früh in der Saison vor allen Dingen, man muss auch sagen, da waren Interceptions dabei, die individuell von Bills Spielern auch echt gut gemacht waren und mindestens 2 davon, die waren individuell wirklich richtig gut von denen gemacht. Also Hyde da auf Safety war richtig krass und White, der Linebacker, die Interception war auch individuell richtig gut. Und er hat da jedes Mal das Window gesehen und hat gedacht, er kann es anwerfen und dann haben die ihn individuell doch geschlagen und das sind halt Fehler, die muss er machen. Das sind natürlich auch Würfe dabei und auch die Sacks, wo du dir die Hände über den Kopf schlägst. Aber wie gesagt, ich hatte die Erwartungen, als wir in die Saison gegangen sind, dass solche hässlichen Spiele passieren werden. Ich war nach dem Spiel tiefenentspannt, im Gegensatz zu vielen anderen Washington-Fans. Ich werde nur irgendwann tiefenentspannt, wenn dann Woche 10, 11 immer noch die gleichen dummen Fehler macht. Dann reden wir darüber, ob du dann nicht noch irgendwie die Saison retten musst. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, jeder, der sagt, Brissett soll spielen, ich höre den Leuten nicht zu. Nee. Das geht in ein Ohr rein und in den anderen raus. Und ich meine jetzt nicht, weil du das sagst, weil das schreiben ja Washington-Fans. Darum geht es mir. Dass Washington-Fans da schon jetzt im Panikmodus verfallen und Brissett fordern, finde ich, ist halt
darauf, absolut. Darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus. Also das war, ich wusste jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie Salz in die Wunde streue. Es war jetzt nur eher die Frage, ob du als Experte jetzt siehst, dass Howell halt den Ceiling hat, der langfristig Washington auf der Landkarte platziert oder wieder in der Liga.
Nee, das kann man noch nicht sagen. Also der hat jetzt 4 Starts, da kannst du noch gar nicht sagen. Weil wenn du rein von seinen physischen Traits ausgehst, mit was kann er zu Fuß machen, was kann er mit seinem Arm machen, ist das Ceiling monster hoch. aber du kannst ja gar nicht, so ein mentales Ceiling kannst du ja gar nicht abschätzen. Das kannst du nach 4 Starts auch nicht abschätzen. Es kann natürlich sein, dass wir uns in 10 Spielen nur über ihn erhalten, er hat sich kein Stück gebessert und das Ceiling ist nicht besonders hoch, weil er die Fehler nicht abstellt. Aber wir können uns auch in 10 Spielen unterhalten, dass er in diesen Fehlern besser geworden ist und das Ceiling Top 10 Quarterback locker in der Liga ist, weil die physischen Tools dafür sind da. Wie gesagt, bei so mentalen Sachen, die für einen Quarterback natürlich übel wichtig sind, finde ich, kann man kein Ceiling ausmachen, weil wie willst du das jetzt einschätzen? Da müsstest du ja selber mit ihm reden und so. Also als Fan jetzt kann man da nichts ausmachen, wo das Ceiling für ihn sein könnte.
5. Runden-Pick in einer eher schwachen Quarterback-Klasse. Ja, aber gut, waren schon andere.
Ja, ein 5. Runden-Pick ist ja genau aus den Gründen geworden, wegen den Fehlern, die er jetzt zeigt. Ne? Also er hat eine Pressure-to-Sack-Rate von fast 40%, das ist mit Abstand die höchste in der Liga. Und das war auch die, im College-Football hatte er die 4. höchste von allen D1-Colleges in dem Jahr, wo er gedraftet wurde. Also die Fehler, die er jetzt macht, die sind auch bekannt aus dem College. Deswegen verstehe ich nicht, warum da Leute den Panic-Modus haben. Aber wie gesagt, mir macht es scheißegal, in welcher Draft-Klasse er gedraftet wurde und ob er nur ein 5. Runden-Pick war. Das zählt für mich überhaupt nichts. Für mich zählt das, was er auf dem Platz zeigt. Und da zeigt er, dass er definitiv viel, viel kann und großes Talent hat. Allein halt mit Beinen, mit seinem Arm. Aber ja, er muss den Rest halt lernen, das, was zum Quarterback gehört. Und es gibt für mich keinen Grund zu sagen, bis jetzt, er kann es nicht lernen. Und von daher bleibe ich, solange das so ist, tiefenentspannt. Und das Ceiling ist für mich jetzt immer noch sehr, sehr hoch. Aber die Fallhöhe ist natürlich auch für Washington dann relativ hoch, wenn man lange
nicht festhält. Ich glaube, das ist jetzt, also ich denke, das hat jetzt auch mit der Aufbruchsstimmung, die in Washington herrscht oder geherrscht hat, zu tun, dass man gleich glaubt, irgendwie auf dieser Euphoriewelle reiten zu können und dass plötzlich alles wieder gut wird, nachdem man den beschissensten Owner der Liga losgeworden ist. Und deswegen wahrscheinlich die Erwartungshaltung da einfach Dingen irgendwie durchaus befeuert ist.
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass dieser Hype durch Ownerwechsel einfach auch umgeschwungen ist auf Hype mit einem jungen Quarterback. Wir werden jetzt auch footballerisch direkt besser und gut und so. Und dass das ja Erwartungshaltungen sind, die einfach erstmal Quatsch sind. Wenn du jemanden hast, der quasi Rookie of Quarterback ist, das kann ja in jede Richtung gehen. Der hat einen Start letztes Jahr, hat da auch nicht viel Impact gehabt. Aus dem Training hat man ja auch nichts gehört. Deswegen, bei uns im Podcast zählen wir ihn immer so ein bisschen als Rookie oder betiteln ihn auch oft so. Und dann ist das aber für die Leute einfach umgeschwungen. Wir haben jetzt einen jungen Quarterback, es gibt jetzt diesen Aufschwung, der Owner ist weg und dann sind die Erwartungshaltung, glaube ich, auch aus den Gründen einfach gestiegen. Nur ich finde sie halt so hoch, was ich danach auf Twitter gelesen habe, denke ich, Leute, beruhigt euch, das war sein 3. Start dieses Jahr, sein 4. insgesamt. Wenn wir in Woche 13 das Gleiche noch sehen, ich habe es eben schon gesagt, dann reden wir, jetzt ist mir das alles noch scheißegal, jetzt kannst du noch nichts ausmachen. Und die Leute müssen aber auch wissen, der wird die Fehler auch noch weitermachen. Es ist nicht so, dass er die jetzt einmal gemacht hat und die sind jetzt weg. Das braucht man gar nicht hoffen. Da werden weiter dumme Fehler kommen. Gegen Philly könnten die nächsten schon folgen. Die Defense ist mindestens genauso gut wie die der Bills. Ich weiß nicht, ob die genauso komplex ist wie die der Bills. Das ist so eine Frage, weil die von den Bills finde ich schon sehr, sehr gut. Und auch mit diesem Zone-Scheme ist es halt schwierig für so einen Rookie-Quarterback. Aber ich erwarte auch Fehler gegen die Eagles. Allein halt, um vielleicht schon mal ein bisschen in das Spiel reinzugehen. Und zu O-Line hat da so ein, zwei Leute, die ich persönlich nicht so gut finde. Und eure D-Line relativ gut. Jalen Carter sieht man ja momentan überall, auf jeden Stats. Der geht ja schon richtig steil. Und allein dieses Matchup wird aus meiner Sicht auch weitere Fehler von Howell forcen. Da wird es wieder einen Arsch voll Sex geben, weil er wird das jetzt nicht nach 3 Spielen abstellen. Da wird es relativ viele Sex geben. Die Frage ist, kann die Defense uns im Spiel halten? Weil Fehler wird Howell auch gegen die Eagles machen. Dafür ist die Eagles Defense einfach zu gut. Und ich hoffe, dass die Fans nicht danach wieder irgendeinen Howell muss raus Zeug verfallen, weil es bringt auch nichts.
Ja, also wo ich das eben gehört habe von dir mit der Pressure to Sack Rate und wie lange er den Ball hält und so, da habe ich gedacht, oh, das wird ein harter Sonntag für den Bub.
Ja, wird's. Oh.
Okay, also die zwei...
Ja, da können wir gleich Matchup-spezifisch zu, was ich da für Ansichten zu habe. Da kommen wir wahrscheinlich gleich zu, wenn wir dann unsere Offense gegen eure Defense haben.
Ja, machen wir direkt, weil du hast ja auch gesagt, zwei Leute in eurer O-Line gefallen dir nicht so gut. Welche sind das?
Ja, Wiley, man hört es ja auf Twitter schon tausendmal geschrieben, Wiley ist individuell einfach nicht gut, der wird individuell einfach oft geschlagen.
Right Tackle, wenn wir dazu sagen.
Genau, Right Tackle von den Chiefs gekommen und bei den Chiefs war er schon nicht so gut, man hat dann die Hoffnung gehabt, Bienemy kann ihn auch bei uns abschieben, aber bis jetzt sieht er einfach nicht gut aus. Und Nick Gates Center kam von den Giants, der ist von der Attitüde her so einfach ein geiler Typ, aber individuell ist er auch vielleicht maximal Durchschnitt so. Und dann hast du auch, der Rest in der Line ist dann Durchschnitt, kann gut werden, Talent ist da, aber es ist jetzt keine Line, die gut kombinierbar ist mit einem Quarterback, der viel Zeit braucht. Das ist einfach nicht die Kombi, die du hättest wollen würden so. Deswegen wird es natürlich auch gegen das Matchup, ich habe es schon gesagt, gegen die Eagles super schwierig. Ich weiß noch nicht ganz, ob Washington da scheme-technisch jetzt was ändert, weil ich schreie das schon in jeder ersten Hälfte nach dem zweiten und am dritten Spiel. Washington, die einzige Chance, die Washington hat, ist, das Laufspiel gegen die Eagles zu etablieren. Ich weiß, schwierig, aber über die Luft werden sie mit Howell die Eagles auf keinen Fall schlagen. Robinson sah teilweise schon ziemlich gut auf Running Back und unser Run-Blocking ist auch die Stärke unserer O-Line. Die sind da gar nicht schlecht, vor allem die Guards sind beide relativ gut da, die sind auch gut auf Second-Level-Blocks und so. Es muss auf jeden Fall Bienemy, muss Howell helfen. Bis jetzt hat Bienemy wirklich schon sehr versucht, das Spiel sehr, sehr auf Howells Schultern zu schultern, was halt dann teilweise nicht gut aussah, vor allem in den ersten Hälften nicht. Und in der zweiten Hälfte hat Washington einfach mehr gelaufen und ich rede jetzt nicht davon, dass Washington, keine Ahnung, 20% mehr läuft, dann reden wir ja von 5-7%, 5-10% mehr Runs und das sah dann einfach viel besser aus. Das hat Howell ein bisschen entlastet. Howell auch manchmal ein bisschen noch die Fehler mit einer Defense lesen, was ich schon gesagt habe, dann auch einfach das Handoff, ist dann auch so eine Sache, behalte ich den Ball, behalte ich ihn nicht. Howell muss halt auch einfach lernen, wenn er seinen First Read nicht hat bei so einem Handoff. Wenn er den First Read nicht hat, muss er den Ball immer abgeben. Und das ist auch so eine Sache, die er bis jetzt nicht so gut gemacht hat, finde ich, weil wir wissen, der kommt durch die ersten beiden Reads und danach wird er den Ball nicht los, er wirft nicht weg und dann hat er jetzt schon 19-6 nach drei Spielen. Das musst du auch lernen. Wenn er den ersten Read nicht hat, muss er den Ball einfach abgeben. Da muss Bienemy ihm einfach helfen. Ich hoffe, was eigentlich nicht Washingtons Identität ist und auch nicht nach ihren Stärken geht, es wird viel im Screen Game passieren gegen die Eagles, weil du kannst jetzt nicht wieder den Howell auf die Eagles loslassen wie auf die Bills. Dann werden wir vielleicht ein ähnliches Spiel sehen mit ähnlichen Fehlern. Da muss echt scheme-technisch muss was passieren. Da muss, keine Ahnung, ich hatte schon vor den Bills gefordert, viel in Motion und viel aus dem Backfield, viele Screens und solche einfachen Dinge musst du ihm erstmal geben, damit er ins Spiel kommt. Und ganz wichtig, Washington darf keine Drive-Killer haben, à la Antonio Gibson. Der hat jetzt schon in drei Spielen zweimal gefummelt. Ich habe auch schon gesagt, ich vermute, er wird nächstes Jahr keinen Vertrag mehr in Washington bekommen. Der hatte ja vor zwei Jahren schon dieses Season-High-Fumbles in der ganzen Liga. Und jetzt hat er schon so viele Fehler gemacht. Der ist im letzten Vertragsjahr, der ist zwar in Space ein übertrieben krasser Runner. Wenn er da in Space einen Ball hat, ist er richtig krass. Aber diese Fumbles kannst du dir auch einfach in Kombination mit dem Quarterback auch nicht leisten. Wenn du da die guten Drive zusammenschusterst, kannst du den Ball nicht in der Red Zone fummeln. Ja, Fehler müssen abgestellt werden halt. Wie gesagt, Howell wird sie machen, dann dürfen nicht andere noch mehr machen. Das wird schwierig. Also ich vermute wirklich, Washington wird versuchen, relativ viel. Ich hoffe, Inside Zone Run, das ist so the way to go. Inside Zone Runs, Screen Pässe. Ich hoffe, davon werden wir zum Start auf jeden Fall des Spiels relativ viel.
Aber wenn
viel
ich da sehen. Kurz nur einhaken darf, also ich meine, auch wenn die Statistik derzeit noch nicht so viel wert ist nach drei Spielen und erst einem Run-Heavy-Team mit den Patriots, ist schon klar, dass die Eagles im Moment die beste Run-Defense haben. Also wie gesagt, die Statistik ist nicht ganz so viel wert, weil mit den Bucks und dem nicht existenten Run der Vikings das Ganze sicherlich verfälscht ist. Aber rein vom Eye-Test ist die Run-Defense der Eagles im Moment sehr, sehr stark verbessert, also mit Carter und Davis. Und einem wieder 25-jährigen Fletcher Cox. da ist schon, also Inside Zone sehe ich ja, viel Glück. Also
ja, deswegen habe ich ja gesagt, ich habe es ja direkt nach der Aussage gesagt, es wird schwierig. Habe ich direkt danach gesagt, weil das so ist. Aber es ist für mich der einzige Weg, wie du in das Spiel kommst. Also wir reden darüber, dass das Matchup für Washington extrem schwierig ist. Ich habe gehe ganz stark davon aus, dass die Eagles das klar gewinnen. Ich meine, Vegas hat die mit 8 Punkten vorne. Das ist schon deutlich, sehr deutlich. Das ist deutlicher als die Bills. Die hatten 6. Das Matchup ist nicht gut für Washington. Aber es ist der einzige Punkt, wie du in das Spiel kommen kannst, ohne Howell wieder das Spiel machen zu lassen. Anders sehe ich es nicht. Anders kann Washington da nichts machen. Und deswegen ist halt auch Vegas da wahrscheinlich so deutlich, weil das gegen die Eagles einfach schwierig wird, weil das Matchup schlecht ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die das wieder auf Howells Schulter lasten werden und er muss das Spiel irgendwie machen, weil wenn er denn noch so ein Spiel hat und dann wieder 4 Interceptions wirft, weiß ich nicht, wie lange du das dann noch so durchziehen kannst. Deswegen habe ich gesagt, wenigstens zu Anfang des Spiels würde ich das auf jeden Fall testen, versuchen, ob du damit irgendwie zu Potte kommst. Und ansonsten musst du ja ins Passspiel gehen, wenn du dann wieder hinten liegst. Da bleibt ja nichts anderes übrig. Aber das wäre so mein Way to go, in das Spiel zu gehen, um Howell in das Spiel zu bringen. Aber ja, ich habe es ja, ja gesagt, nein, schon beim ersten Mal, es wird schwierig, ist mir komplett klar. Ich
wollte jetzt nur auch für die Eagles-Fans, die da durchaus wahrscheinlich in der Mehrzahl das hören werden und die leidgeplagt von der Run-Defense des letzten Jahres sind, wollte ich einfach nur schön herausstreichen, dass es dieses Jahr wirklich komplett anders aussieht. Und wobei ich eben auch anmerken muss, dass mir Robinson als Runner bisher sehr gut gefallen hat, also auch schon im letzten Jahr. Aber der hat also das, was ich gesehen habe, war schon ganz, ganz okay.
Ja, er ist halt auch ein bisschen Achterbahn, ne? Der ist ein richtig guter Runner bei dem, was er kann. Ist er echt richtig gut. Aber der hat auch Snaps, wo er einfach runtergeht. Er ist noch nicht konstant genug. Aber ich meine, klar, der ist letzte Saison angeschossen worden, kam dann zurück und sah ganz gut aus. Ja, ich denke auch, bei dem ist noch Luft nach oben. Wie gesagt, das Matchup ist per se immer schwierig. Ich meine, vielleicht für Leute, das mal in Relation zu setzen, was 8 Punkte bei Vegas heißen, wenn so ein Contender gegen jemanden spielt, der Richtung Top-5-Pick spielt, reden wir von 10 bis 14 Punkten, die da Vegas gibt. Also das ist somit das Deutlichste, was es da gibt. Und wir sind bei 8. Also das ist schon von Vegas aus ein sehr, sehr, sehr deutliches Matchup. Ja, wie gesagt, Robinson ist auch die einzige Waffe, die dir da irgendwie helfen kann, weil Gibson in Space bekommen ist auch so eine Sache, glaube ich nicht, dass das gegen die Eagles generell gut funktioniert. Ich glaube, du musst dann, wenn dann mehr mit der Brechstange mit Robinson versuchen. Klar, du musst ganz wichtig, ich meine, bei euch ist ja auch so, habe ich mir ja sagen, ich habe eure Spiele jetzt nicht so ganz genau geguckt, habe auch nur die Highlights geguckt, aber ich habe ja gehört, dass da auch in Nickel die Outside nicht so super ist, weil er ja spielt ja, wie heißt das, Sydney Brown?
Ich will den Namen nicht falsch sagen. Ich glaube, also, so heißt er. Also wie heißt er denn? Regulär, Nickel spielt Maddox, der ist ja auf IR. Der ist ja länger raus.
Genau, und der ist raus.
Im Prinzip,
genau.
was Desai gemacht hat, war Bradbury auf Nickel zu ziehen und Josh Joby außen.
Genau, und dann hat Sydney Brown
Outside gespielt. Outside hat Josh Joby gespielt.
Okay. Der ist. Okay, da habe ich mir den Namen vielleicht falsch gemerkt, aber das
Sydney
ist ja so
Brown
eine Sache, wo
safety.
Du sagen würdest.
Also der ist Safety
aber
und.
Aber er hat Nickel-Snaps gespielt in Tampa, Wittek.
Aber nicht viele.
Ja,
also
ich habe auf das letzte Spiel.
Es war ein bisschen fließend. Also.
Ja, mag sein. Ja. Ich habe mir auf jeden Fall rausgeschrieben, wenn du Howell ins Spiel bekommst, wenn du ein bisschen so den Fuß in die Tür kriegst tatsächlich, dann ist das natürlich ein Matchup da outside gegen den Ersatzcorner, den du mit deinen Skill-Position-Spielern, die bei uns natürlich extrem gut sind, gewinnen kannst. Die Frage ist nur, wie kannst du es gewinnen? Wie stark gewinnst du es? Ist das genug, um Howell einen klaren Read zu geben? Weil ich glaube, Terry McLaurin, Jahan Dotson brauchen wir nicht drüber reden, egal wer da bei euch dann in der Nickel-Formation outside spielt, der wird schlechter sein als unsere Wide Receiver. Also da bin ich mir zu 100% sicher. Und ist das ein Matchup, dass du deutlich genug gewinnen kannst, um Howell da regelmäßig einen guten First Read zu geben? Oder ist das auch die Seite, wo er mit seinem First Read anfängt? Ich weiß gar nicht, auf welcher Seite er anfängt immer, der Howell. Meistens gehen sie dann von links nach rechts bei Rechtshändern. Ich weiß nicht, ob das Matchup vielleicht was ist, wo man dann drauf gucken muss, ob das ein klarer Read wird. Weil wenn das ein klarer Read wird, ist das eine Sache, die Howell tatsächlich gut treffen kann. Wenn er weiß, das ist sein erster Read, er geht dahin, dann kann er auch diese Fenster treffen. Das ist so eine Sache, wenn du deine Offense so ein bisschen etabliert bekommst, dass du vielleicht damit dann noch irgendwas machen kannst. Aber du kannst dich halt nicht auf ein Matchup verlassen, weil ich denke mal, Slay ist auch jetzt nicht der Schlechteste. Der kann vielleicht auch mal den einen oder anderen Snap natürlich verlieren gegen unsere guten Wide Receiver, aber das ist halt auch nicht der Way to go. Also das sehe ich auch nicht. Ich glaube echt, du musst das Laufspiel einigermaßen gut etablieren. Vielleicht noch Curtis Samuel aus dem Backfield. Solche Geschichten, die haben bis jetzt ja auch ganz gut funktioniert. Und dann vielleicht immer mal wieder dieses Matchup suchen da gegen euren Ersatz-Cornerback auf Außen in Nickel-Plays. Ja, aber wie alle schon hören, das Matchup ist nicht einfach. Für Washington wird es schwierig. Es geht hauptsächlich um Fehlervermeidung, um Entwicklung des Quarterbacks. Man muss auch dazu sagen, das Team ist ja auch generell jung. Ne? Wir haben eben über Robinson geredet, der in der zweiten Saison ist, Dodson, zweite Saison. Da sind auch noch viele junge Leute, da wird auch mal eine Route falsch gelaufen und es hängt gar nicht so unbedingt an Howell, der dann einfach den Read richtig hat, aber die Route falsch gelaufen wird. Es ist generell noch ein sehr junges Offense, ein sehr junges Team. Deswegen Fehlervermeidung, am besten nicht untergehen gegen die Eagles so. Und dann gucken, dass du wenigstens Schritt für Schritt weiterkommst und dann kann man vielleicht beim zweiten Spiel, vielleicht ist er ein bisschen weiter, vielleicht sind die Chancen noch ein bisschen größer.
So wie letzte Season.
Ja?
Ja, war aber. Das war wirklich merkwürdig. Ja. Aber gut, vielleicht macht es dir ein bisschen mehr Spaß, wenn wir das mal jetzt umdrehen und mal ein bisschen, ja, wenn die Eagles aktuell meckern, dann meckern sie ja über ihre Offense. Und die hat mit der Washington Defense dann ja auch durchaus was zu tun. Auch wenn jetzt Las Vegas sagt, 8 Punkte und so. Aber ihr habt ja über die, eure Front brauchen wir kaum fast. Über die reden wir jedes Mal, ja. Ne? Young, Payne, ja, Allen, ja. Montez Sweat. Die sind ja alle noch da. Wie sind die gerade so drauf?
Gut, bis sehr gut. Ja, wenn man jetzt auf den Boxscore guckt gegen die Bills, kein Sack, kann man drüber reden. Aber ich finde, wenn man dann die Advanced Stats anguckt, da sind auch trotzdem viele Pressures dabei, die zwar nicht zum Sack geführt haben, aber du spielst halt auch gegen Josh Allen. Der ist halt auch zu Fuß gar nicht so schlecht. Ja, Containment ist noch so eine Sache von der Front vor. Also manchmal wünsche ich mir, dass vor allen Dingen auch so ein Chase Young nicht immer für den Home Run geht, sondern auch einfach mal dafür geht, dass das Play nicht eskaliert so. Da sind zum Beispiel, ich weiß nicht, da durfte auch ein Allen mal für First Down laufen, wo du denkst, das darf nicht passieren, das passiert nur, weil er oft für den Sack geht. Aber willst du so einem Spieler dann nachher anlasten, weil wenn er nicht so ist, dann ist er vielleicht auch nicht der Spieler, der er ist. Das ist so eine Grauzone. Aber das wird gegen Hurts natürlich auch ein Thema, weil wir wissen ja alle, zu Fuß ist er auch nicht ganz der Schlechteste. Und dann ist es eine Frage, wie geht Washington das an? Washingtons Intensität ist ja klar, Foreman Rush. Washington hat eine der niedrigsten Blitz-Rates der Liga.
Gut für uns.
Und auch, wollte ich gerade sagen, auch hier nicht das beste Matchup gegen die Eagles, weil die Eagles sind anfällig gegen Blitzes. Wittek hat es eben schon gesagt, die Sample-Size ist noch nicht groß, aber Statistiken gibt es ja trotzdem. Dann müssen wir von der kleinen Sample-Size trotzdem sagen, ich meine, beide Interceptions von Hurts kamen gegen Blitz. Und könntest du jetzt mit angreifen, aber wie gesagt, Washington blitzt, hat noch nie unter Jack Del Rio noch nie, glaube ich, über 24% geblitzt. Also wirklich, Washington blitzt fast nie. Ist halt die Frage, ob Washington jetzt versucht, weil es ja diese kleine Sample Size gibt, die sind schlecht gegen den Blitz, da versucht ihre eigene Identität so ein bisschen so über den Haufen zu kloppen und mehr blitzt. Spielertechnisch wäre es möglich. Jamin Davis, Cameron Curl, alles Leute, die gute Blitzer sind, auf Corner auch. Keine schlechten Blitzer. Washington macht es ja trotzdem nicht. Ist die Frage, werden wir davon mehr sehen? Ich habe gar keine Ahnung. Ich vermute fast Jack Del Rio nicht. Und dann wird es eine Frage gegen die O-Line der Eagles, die ja auch nicht die schlechteste ist. Wird da der Foreman Rush reichen? Und das ist natürlich auch wieder, wie gesagt, das Matchup gegen die Eagles ist nicht besonders gut. Muss mal gucken, ob da was passiert. Ich denke, Pressures werden schon da sein, weil dafür ist einfach unsere D-Line individuell einfach zu krass. Die ist, also die, nach den ersten 3 Spielen musst du sagen, die ist Top 5, Top 3 in der Liga. Was da passiert, ist teilweise exorbitant krass. Da werden Spiele in der D-Line gewonnen. Also wirklich das Spiel gegen die Cardinals hat sich die Defense gedacht, nee, wir haben heute keinen Bock, dieses Spiel zu verlieren. Die Cardinals waren bei 74% Win-Wahrscheinlichkeit und dann hat unsere Defense gesagt, nee, machen wir heute nicht. Und haben dann die Schippe draufgelegt und das hat dann gereicht. Aber ja, ich sag mal, Cardinals ist eine unterdurchschnittliche Line und jetzt spielen wir gegen eine Top-Line in der Liga. Das wird halt auch natürlich nicht einfacher und weiß ich nicht, wie klar du dann gewinnen kannst, um dann die Leute, ich meine, eure Wide Receiver sind natürlich auch nicht die schlechtesten, würde ich jetzt mal so einen Raum stellen. Und dann hast du natürlich auch nicht die super, super Safeties, Corner Spawns, die sind nicht schlecht. Ich meine, Fuller ist okay. Dann hast du natürlich auch den Rookie dabei. Mal gucken, vielleicht kann der ja bei einem Blitz eine Interception fangen. Gucken wir mal. Aber ja, es wird schon schwierig, mit dem Foreman Rush da zum Ziel zu kommen und dann muss man gucken, ob er Jack Del Rio wirklich die Eier in der Hose hat, einfach mal ein bisschen mehr zu blitzen und zu gucken, ob das auch gegen uns dann einfach für Hurts also schwierig wird.
Beim Blitz muss man insofern anmerken, dass wir natürlich gegen so ziemlich Best of Blitz gespielt haben in den ersten 3 Spielen. Deswegen, man heißt
ja alle drei Coaches, alle krass also, blitzheavy, wie das stimmt.
Ich meine, jetzt, so. wenn du jetzt vielleicht noch die Giants, wobei jetzt weiß ich nicht, ob die Giants personell da jetzt tatsächlich mithalten können, aber was die Coaching, was das Coaching betrifft und systematisch
ja, das stimmt.
Ist, also wenn wir jetzt alle sagen, oh, Hurts ist so anfällig gegen Blitz und da muss man halt schon auch eben die Sample Size ein Stück weit mit einberechnen und sich anschauen, gegen wen wir gespielt haben. Und das waren halt im Prinzip die größten
Blitzer. Also mehr Blitzprozent Packages werdet ihr dieses Jahr wahrscheinlich noch, nicht mehr sehen. Also das waren schon, ja, Giants, die haben ja auch dann Simmons geholt, dagegen Siebrunden-Pick, der ist ja dann auch so der Typ, der für sowas wäre bei den Giants. Aber das waren jetzt schon drei Spiele, wo ja wirklich, also es gibt kaum Coaches, die mehr
Blitzen. Ich rede jetzt auch von der Blitz, auch Qualität und nicht Quantität, weil dass die Giants nur den Blitzbutton pushen, ist ja bekannt. Aber ob das jetzt qualitativ genauso gut ist wie bei den Patriots und Bucks und den Vikings, das ist natürlich eine andere Frage. Also ist natürlich, was natürlich auch eine Frage ist, weil da jetzt im Moment die Eagles große Erfolge feiern, ist, wie halt die Run-Defense ist. Und die ist ja von, so gut die Line auch ist, ein bisschen, glaube ich, hat sie schon Schwächen gehabt. Zumindest rein von den Zahlen her ist Washington jetzt nicht die Macht gegen den Run. Und wir haben da ja gerade irgendwie durchaus eine kleine kleinen Hype da laufen mit Swift und der Line.
Also ich würde sagen, wenn du gegen die Bucks laufen kannst, kannst du mit Sicherheit auch gegen Washington etwas im Lauf machen. Aber das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe. Mit so, ja, wie die Leute auch eingestellt sind, ob die da immer für den Homerun gehen und immer für den Sack gehen oder einfach ein bisschen. Also ich meine, eigentlich individuell Laufverteidigen können die alle. Also eigentlich ist auch Chase Young, hat da in seiner Rookie-Season gezeigt, richtig gut gegen den Run. Aber die spielen halt echt alle sehr, sehr viel für Pressures, für den Home Run und dann sind sie gegen den Run immer mal anfällig, weil sie dann Outside geschlagen oder Inside geschlagen werden und das Feld runtergeschoben werden. Das weiß ich nicht. Das ist halt so eine Sache, wenn es eingepläugt wird jetzt vorher, dass sie vielleicht nicht so für den Home Run gehen sollen und ein bisschen mehr in den Lauf verdrängen können, glaube ich schon, dass das besser sein kann in Washington. Aber wie gesagt, wenn du gegen die Bucks laufen kannst, die haben ja schon eine recht gute Laufverteidigung, wenn du gegen die laufen kannst, dann kannst du wahrscheinlich gegen fast jeden in der Liga laufen. Und mich persönlich, individuell freut es mich ja, weil Swift ist ja ein Homer von mir. Den habe ich ja in Fantasy sehr, 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 sehr oft die letzten Jahre gehabt. Jetzt natürlich nicht, weil er jetzt ein Eagle ist. Da drafte ich ihn natürlich nicht mehr. Aber rein individuell freut es mich für ihn, dass das funktioniert, weil ich den sehr gern mag. Und wie gesagt, wenn du gegen die Bucks laufen kannst, wird auch gegen uns was funktionieren. Und da muss man gucken, wie gut die D-Line da. Weil man muss dazu sagen, den habe ich nämlich noch nicht erwähnt, der gute Herr Barton, Linebacker von den Seahawks gekommen, gegen den Lauf, ich hasse ihn, absolut. Weil Laufverteidigung in Washington auch nicht so gut, nur wegen der D-Line, sondern auch Linebacker. Unser größtes Problem ist, dass unser bester Linebacker leider keinen Green Dot tragen kann, weil er dazu noch nicht bereit ist und deswegen 100% der Snaps ein schlechterer Linebacker auf dem Feld steht. Und wenn du die Runplays anguckst, jedes zweite Runplay wird dir auf dem falschen Fuß erwischt oder wird von einem Running Back aus dem Spiel genommen, wo du dir denkst, Brudi, das kannst du gegen Laufverteidigung oder als Laufverteidigung kannst du das nicht mal abstempeln. Ja, da wäre es halt schön, wenn dann jemand anders einen Green Dot Bonds tragen könnte und dann Jamin Davis einfach alle Snaps spielen könnte, aber das ist leider nicht so und deswegen ist halt Barton drin und der ist gegen den Lauf bis jetzt einfach richtig scheiße gewesen. Und wie gesagt, wenn du dann Second Level gegen uns kommst, dann hast du halt auch immer mal Läufe drin, die dann einfach direkt von First Down reichen. Ja, das wird, könnte ein sehr frustrierendes Spiel auch vom Spiel her, wie es läuft für Washington werden, wenn der Gegner halt über dich drüber läuft, schwierig. Erwarte ich jetzt nicht, dass es super, super schlimm wird, aber wenn die es schaffen, regelmäßig auf Second Level zu kommen, wird es für Washington schon schwierig, weil Linebacker-technisch das nicht so pralle ist.
In der NFL schaut man sich ja immer das Tape vom letzten Spiel gegeneinander an und da konnte die Defense den Lauf, also es war fast eins der, wenn ich mich so erinnere, eines der einzigen Spiele, wo die Run-Offense der Eagles wirklich heftig gestoppt wurde. Ne? Aber so ich könnte mir vorstellen, dass das wieder. Also wird natürlich auch Washington sich nochmal angucken, ne? Ist ja logisch. So. Und dann liegt. Ist es ja ein Tape. Es ist ein Tape.
Ja.
Es ist ein Tape. Gucken wir mal. Weil ich denke. Ja, es wird schwierig. Es wird schwierig. in Washington
war es spannend. Letztes Jahr hatten wir noch einen besseren Run-Linebacker, muss man dazu sagen. Der war in der Laufverteidigung echt ein bisschen besser. Ja, okay. Aber ich finde halt, die Eagles sind halt sehr clever darin, wann sie laufen und wie sie laufen. Also gegen welche Boxes sie laufen und so. Was Washington bis jetzt noch nicht so gut macht, ehrlicherweise. Ich meine, ist auch eine Quarterback-Sache. Wann wird ein Ball übergeben und hört es da einfach auch weiter? Ich meine, wenn du da siehst, du hast nur 6 Blocker gegen 6 Leute, dann weißt du, du gibst den Ball ab, du läufst. Wenn du aber siehst, ey, da sind 7 Leute, du hast nur 6 Blocker, dann wirfst du. Das sind so, also so hört sich jetzt eigentlich total simpel und verdummend an, aber ist ein Ding. Und das, und sowas ist zum Beispiel Howell auch noch nicht so weit, dass er nicht weiß, wann gibt er den Ball ab und wann nicht. Und hört es einfach viel besser darin, so leichte Boxes zu lesen, und dann sind sie auch einfach darin gut, das Laufspiel, das ist halt einfach effizient, und das ist halt ein Riesenunterschied zu unserem Laufspiel, weil es individuell bei uns ja auch nicht so schlecht ist, aber ja, ist halt alles also noch sehr jung.
In den ersten 2 Spielen hat es ja durchaus auch so ausgesehen, dass sie im Prinzip nur den Inside-Button drücken bei uns, also war dann irgendwie ein Stück weit besorgniserregend, was zwar gut funktioniert hat, und natürlich mit der Line kannst du dann schon große Lücken reißen, aber was sie dann gegen die Bucks ganz gut gemacht haben, und das sollte man irgendwie unseren neuen OC durchaus auch positiv mal hervorheben, dass er auch schön mal nach außen gewechselt ist und die ganze da mehr Varianz reingebracht hat, und deswegen sind dann plötzlich dann irgendwie große Lücken für Swift aufgegangen und ja.
Ich glaube, das kannst du gegen Washington auch ein bisschen erwarten, weil wir hatten ja schon die Cardinals im ersten Spiel, und die Cardinals sind super krass Outside-Run-lastig. Ja, ich habe ja vorher noch bei uns gesagt, dachte ich gar nicht, dass das mit Connor so gut funktioniert, weil ich nie dachte, Connor wäre der Spieler dafür. Aber auch damit haben ja die Cardinals jetzt die Cowboys ein bisschen in die Verzweiflung gebracht, weil das hat ja gegen die Cowboys auch sehr gut funktioniert. Und tatsächlich haben die uns, deswegen lagen wir so weit hinten gegen die Cardinals, weil sie uns damit auch ein bisschen geschockt haben mit diesem Outside-Zone-Run. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das die Eagles auch wirklich häufig gegen uns versuchen werden oder es einen immer mal reinschmeißen werden. Und ich glaube auch, dass es relativ gut funktionieren könnte. Wie gesagt, für mich ist es halt sehr krass davon abhängig, wie Jack Del Rio die Defense einstellt, wie da geschemt wird, was er mehr unterbinden möchte. Möchte er mehr den Lauf unterbinden oder möchte er mehr die Home-Run-Plays haben? Das ist halt, das kannst du jetzt noch nicht wissen. Nee. Das ist halt für mich schon krass abhängig. Ich denke halt, wir werden nicht viele Home-Run-Plays sehen, weil ich glaube schon, dass sie sehr versuchen, den Lauf zu verteidigen. Und dann immer mal, ich hoffe, dann immer mal Blitzes einbauen und versuchen, so mal zum Ziel zu kommen, was eigentlich absolut echt nicht Jack Del Rio und diese Defense ist. Wäre für mich aber echt gegen eure Offense der beste Ansatz. Aber ja, Versuch macht klug, werden wir sehen. Wie gesagt, Outside Zone Runs werdet ihr gegen Washington auch ist sehr erfolgreich sein.
So halb, das könnte so halb blitzen ist dann halt gefährlich gegen die Offense. Also weil dann, wenn man das nicht wirklich beherrscht und Blitzen quasi im Blut hat, dann wird das dann schon schwierig, da bei dem Receiver-Trio offene Matchups zu kreieren.
Ja, damit es wieder so wie in Washington letztes Jahr, ne? Das war ja ein bisschen wild. Das war ja dann hier Devonta, der Goddard, AJ, ja, immer mal irgendeiner. Aber da, letzte Season hast du ja auch heftigst auf euer Backfield geschimpft, ne? Ist ein bisschen besser geworden, oder?
Ja, 100 pro. Ich meine, allein, weil Spiele Entwicklung gemacht haben. Ich finde, wir haben sehr, sehr guten Safety-Raum. Den hatten wir letztes Jahr zwar auch schon, aber noch total unerfahren. Und die sind ja dann auch im Laufe der Saison deutlich besser geworden, unsere Safeties. Und das ist so ein Hoffnungsschimmer. Und ich meine, klar, St. Just und Fuller sind jetzt vielleicht nicht die flashy Leute oder die flashy Namen, die jeder kennt. Das sind aber solide Corners. Das sind jetzt keine schlechten Corners. Die sind jetzt keine, wie gesagt, kennt nicht jeder, aber die sind solide, das ist okay. Und ich meine, vom Draft hat wahrscheinlich jeder mitbekommen. Wir haben den Ballhawk aus dem College geholt. Ich meine, viele haben ja auch bei ihm davon geredet, er ist zu früh vom Board gegangen. Und das sehe ich auch ein. Ich hatte ihn auf meinem Board auch tiefer. Aber er ist halt von, wie er spielt oder was er als Spieler ist, der einfach viel besser ins Scheme passt. Weil wir hätten halt so einen Gonzales nicht unbedingt gebraucht. Der passt nicht so gut ins Profil von dem, was wir brauchen. Und da hat Forbes halt perfekt reingepasst. Ich habe jetzt auch eine Statistik gelesen, wenn auf ihn geworfen wurde, ist er von allen Rookies, der das wenigste Quarterback-Rating zugelassen hat, aber liegt auch daran, weil er nur 2/3 der Snaps, glaube ich, spielt und andere Corners spielen, glaube ich, auch einfach mehr oder andere Rookie-Corners spielen einfach mehr. Mhm. Ja, also das Backfield ist jetzt nicht das Nonplusultra, aber schon deutlich, deutlich, deutlich besser als letzte Saison und das, wie gesagt, allein durch Entwicklung von Spielern, die wir letztes Jahr schon hatten.
Ja, zum Thema Blitz und Cornerback-Rookies Gonzalez hat Jalen Hurts gesackt. Aber Woche 1. Er war Woche 1.
Aber es würde halt bei uns sehr lustig aussehen, wenn Forbes ihn sackt mit seinen, weiß ich nicht, 33 Kilo gefühlt. Das würde schon sehr lustig aussehen. Schwierig.
Ja, also irgendwie, wir wissen so ein bisschen, was kommt, aber so ein bisschen auch nicht. Das macht es dann doch wieder auch ein bisschen spannend. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wird der vielleicht von unserer Offensive, also mein Take, was ich auch generell zu der Offensive nochmal sagen würde, was mir der neue OC bei uns, der hat jetzt 3 Spiele, ne? Also das dauert auch schon ein bisschen. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass der, nur weil die Offense jetzt relativ gleich ist zum letzten Jahr, dass der OC jetzt auch einfach das Gleiche macht. Das würde ja auch nicht wirklich funktionieren, glaube ich. Also das braucht schon ein bisschen. Und dann, dass da nochmal hier und da mal eine Kommunikation nicht so stimmt, auch mal vielleicht eine Route nicht läuft, das haben wir jetzt gegen Tampa mal gesehen. Aber mache ich mir jetzt nicht in die Hose, weil das wird ja im Laufe der Zeit immer besser.
Also ich glaube, die Leute unterschätzen, wie, ich meine, ich habe selber noch nie irgendwie ansatzweise auch mit was mit Coaching zu tun gehabt, aber ich denke schon, dass die Leute unterschätzen, wie viel so ein OC oder auch DC, was für eine große Umstellung das ist, wenn du das zum ersten Mal machst. Also ich glaube, und dann ist einfach auch noch so ein bisschen der Kontrast zum Vorjahr extrem. Du hattest mit Shane Steichen halt einen der besten Leute im Geschäft, auch wenn er vielleicht jetzt nicht den ganz großen Namen hatte vorher, aber der wusste schon, was er macht. Und dann hast du halt jemanden, einen First-Year-Play-Caller, der muss halt schon seine, wie sagt man da, Sehbeine oder der muss halt einfach das lernen. Und ich denke, soweit ich das einschätzen kann, also die Entscheidungen, die er gemacht hat, sind jetzt nicht falsch. Also ich meine, es ist zwar jetzt zum Beispiel im ersten Spiel, war das halt, hat er halt was gefunden, was funktioniert, und dann hat er halt das Ganze gespammt. Und also den Run hat drauf gekommen, ja, Run funktioniert und sonst nichts und geht schon. Und deswegen, und man merkt schon, was ich eigentlich sagen will, dass er halt durch die letzten 2 Spiele, also habe ich einen Fortschritt zumindest gesehen. Also er hat sein Repertoire erweitert, er hat traut sich jetzt ein bisschen mehr, dass das alles noch nicht funktioniert. Die Red Zone, die Offense ist halt auf den Zahlen her ganz schlecht, aber so schlecht war die nicht. Da ist einfach oft, ist es einfach auch noch ein bisschen Glück, dass die Calls dann aufgehen. Deswegen, ich mache mir da keine großen Sorgen, und das gehört zu den ersten paar Spielen. Und wenn, es haben noch ganz andere Teams mit einer schlechteren Bilanz und einer schlechten Leistung gestartet und haben dann noch den Super Bowl gewonnen. Von daher, wenn dann eine Entwicklung passiert, die positiv ist und wo sind die, also ist anders gesagt, ich mache mir da keine Sorgen, weil es zeigt in die richtige Richtung. Ob er zu den großen, einer zu den großen OCs zählen wird, keine Ahnung, aber wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall.
Ich hoffe, in Washington haben sie alle zugehört. Betrifft ja uns ähnlich, ne? Ist zwar kein First-Time-OC, aber ist ja auch neu. Das merkt man in Washington nämlich auch krass. Also so, ich finde diese Geschichte, die man oft gehört hat über Eric Bieniemy, dass er Plays nicht gecallt hat oder halt nicht immer gecallt hat, das merkt man schon in Washington, dass er als Play-Caller oder reiner Play-Caller noch unerfahren in dieser Liga ist. Weil so Play-Call-technisch, also man merkt den krassen Unterschied zwischen Play-Design bei ihm und Play-Calling, und dass er in Play-Design einfach so viel besser ist als in Play-Calling, weil er einfach in Play-Calling die Erfahrung noch nicht hat. Aber das merkt man auch so langsam. Er ist halt richtig gut darin, so einen Gameplan anzupassen in der Halbzeit. Das ist man in Washington ja auch nicht gewohnt. Aber das merkt man da auch, dass er einfach da noch ein bisschen Erfahrung braucht für so Play-Calling-Geschichten.
Und dabei kommt der Bieniemy also mit unglaublichen Hypothek oder halt, nee, nicht mit das, das ist ein größerer Name.
Ja, ein krasses, genau. Resümee, also, so, ne?
Weil, ich meine, der hat unter Andy Reid gelernt.
Die Erwartungshaltung.
Und war schon die letzten Jahre immer gehypt für einen Headcoach-Job, wann der ihn endlich immer bekommt. Also von daher, und wenn der eben ein bisschen braucht, um sich da einzurocken, dann mache ich mir dann auch keine Sorgen. Ja, es ist einfach verdammt schwer. Also das
Wenn du der junge OC bist, spielst du halt quasi gegen den DC der Gegner. Und wenn du da vor allem so erfahrene und krasse und gute DCs hast, die ihr bis jetzt gespielt habt, das sind ja keine schlechten Namen, die dabei gewesen sind, dann musst du mal überlegen, das machen halt nur noch ein paar Leute auf der Welt und du musst gegen die auch erstmal als junger, unerfahrener Typ klarkommen gegen ihre Erfahrung.
Erstes also, Spiel gegen Belichick. Also ich
ist nicht einfach. Ja, deswegen sage ich es.
Ja, also die beiden jungen OCs dürfen sich austoben. Also Bieniemy hat ja dann den Headcoach-Job nächstes Jahr. Das, also, ne, ist ja selbst Steven, der Ron Rivera Believer Number One.
Bestimmt, ja. Vor allem, ich bin der Believer. Hat, folgst du mir auf Twitter, aber glaube ich nicht so genau.
Ja, dieses Jahr nämlich nicht mehr. Es ist nämlich gekippt, das wollte ich nämlich sagen.
Also ich muss das halt krass, also für mich trenne ich das krass zwischen, was Rivera als Person im Raum Washington gemacht hat, da in diesem Office, und dafür feiere ich ihn immer noch, also wirklich immer noch.
Hat Snyder überlebt.
Ich meine, viele, ja, das sowieso, das kann man auch nicht so einfach abbetiteln, ja, das muss man auch erstmal schaffen. Viele Washington-Fans, vor allem in der US-Bubble, möchten ja, oder ihre Wünsche sind ja, dass Ron Rivera so einen Posten im Front Office bekommt und Bieniemy der Head Coach wird. Das, davon reden ja viele, weil Rivera natürlich auch der ist, der diesen Room so viel besser gemacht hat mit diesem ganzen, also dieses, wie sagt man, dieses Denken halt in dem Raum, diese Herangehensweise und was da für Schweinepriester rumliefen, dass das ja eben nicht mehr so ist. Dafür feuern halt noch viele, aber ich meine, er wird nicht jünger. Der hatte Aussagen dieses Jahr schon getätigt, wo ich denke, das entspricht keinem Headcoach in dieser Liga. Vielleicht solltest du da nochmal eine Medienschulung machen. Bei uns im Podcast führen wir so imaginäre Strichliste schon über dumme Aussagen, die er macht. Und wenn du dann einfach Pressekonferenzen von Eric Bieniemy siehst, ich meine, außer dass er in sich von der dritten Person spricht, was ich persönlich sehr lustig finde, wirkt er aber halt viel, viel Headcoach mäßiger als Ron Rivera, weil er einfach viel professioneller in diesen PKs wirkt. Und das ist halt so, warum so Stimmen laut wurden. Ja, es wird wirklich Zeit, dass er Headcoach wird. Wie gesagt, wenn du ihm was anders möchtest, ist, dass er noch Erfahrung im Play-Calling braucht. Aber sonst gibt's echt nichts, was ich dem vorwerfen würde, weil was man hört, ist halt schon krass, wie er die Arbeitsweise in Washington noch mal extrem geprägt hat, dass da Uhrzeiten für Training geändert wurden, dass da ja auch Spieler sich angeblich schon beschwert haben, das Training unter ihm ist zu hart, wo ich ja dann auch schon im RTL-Radio drüber reden musste, wo ich gesagt habe, die Spieler, die das sagen, erstens weiß man nicht, wie viele und zweitens nicht welche. Wenn das wirklich welche sagen würden, dann, ne, NFL, not for long, such den nächsten Job so. Und wenn du sowas hörst, dass sich da viele Dinge einfach in Washington ändern, dass da auch einfach mal wirklich richtig hart professionell gearbeitet wird, dass da mal richtig gebuggelt wird, dass du nicht wieder die ersten 5 Spiele in der Saison verlieren musst, weil deine Mannschaft nicht richtig eingestellt ist, so wie jedes Jahr unter Ron Rivera das der Fall war, dann denkst du halt schon sehr positiv über Bieniemy und dann sieht halt Rivera natürlich direkt daneben ein bisschen schlechter aus. Und ich würde es jetzt nicht für ganz unwahrscheinlich halten, dass das nach der Saison wirklich passieren könnte, dass da Rivera die Segel streichen muss und Bieniemy übernimmt.
Apropos dumme Aussagen, weißt du, wer das vorhergesehen hat? Weißt du noch, wer das vorhergesehen hat?
Erzähl.
Jan Stecker. Erinnerst du dich
noch? Hör auf.
Ja. Aber auch da erinnere ich mich, dass ich da gesagt habe, dass ich ihn ja überhaupt nicht mag und diesen Take zu dem Zeitpunkt richtig scheiße fand, es trotzdem für die Zukunft nicht komplett unrealistisch war.
Ah, guck. Okay, gut. Also, wir haben schon ordentlich was auf dem Tacho hier. Steven hat auch noch was vor.
Was ist eigentlich mit Steckers Analyse oder wie das Ding geheißen hat, passiert? Haben wir die nicht mehr? Aus diesen.
Die haben wir nur in der Preseason. Die haben wir durchgezogen.
Die,
ne?
Qualität dieses Podcasts muss halt auch einfach irgendwann mal steigen. Hat man vielleicht in der Qualitätskontrolle gemerkt, dass man das einfach mal
wegfallen. Hatten wir das nicht letztes Jahr aus irgendeinem Heft?
Aus dem Magazin, ja, aber ich habe dieses Magazin dieses Jahr entweder nicht. Nee, ich glaube, ich habe es gar nicht.
Und das traust du dich zuzugeben ohne Steckers Weisheiten?
Ja, müssen wir was anderes finden. Vielleicht Horoskop von der Bild oder so. Aber
da kannst du RTL gucken, da kriegst du genug Weisheiten von dem alten weißen Mann, vor allen Dingen über Frauentakes. Ich will ja kein Macho sein, aber hey, Brudi, du hast den ersten Macho-Take schon rausgehauen.
Ja, alles gut. Ja. Müssen wir mal gucken, für nächste Season müssen wir uns was überlegen. Ich habe ja auch, das war jetzt auch wieder viel zu stressiger. Ich wollte ja unser Soundboard ein bisschen vorbereiten. Machen wir beim nächsten Mal, Steven. Dann höre ich extra nochmal.
Ja, deswegen bin ich ja froh, dass ich einen Host in unserem Podcast habe, der das alles super macht. Schöne Grüße an Mo.
Ja, das ist viel wert. Man muss Vorbereitung reinstecken. Ich muss auch von unseren Podcasts nochmal ein bisschen was nachhören, vielleicht noch ein bisschen was klippen und da reinpacken. Wenn ihr was habt, Leute, irgendwelche Sounds oder so ein Kram und ihr wollt die hier hören, dann schickt die rüber. Schickt die mal rüber zu mir. Ihr seht mich überall bei Social Media und so ein Kram. Ihr wisst, wo ich da bin. Schickt doch gerne mal was rüber. Ich habe mir gestern noch ein bisschen was vom Mic-Up von Brandon Graham von der Woche 1 angehört. Da werde ich auf jeden Fall was rausklippen. Mega lustig. Aber es wird noch ein paar andere Sachen geben. Okay, so, Abschluss.
Bitte. Ich habe da übrigens schöne Grüße an Patrick. Ja? Erinnerst du dich letztes Jahr, dass der Patrick ein Lied über die Eagles machen wollte mit dem Road to Super Bowl und das nicht fertig bekommen hat? Der Patrick hat mich diese Woche angesprochen, ohne dass er wusste, dass ich hier im Podcast bin und gesagt hat, oh, guck mal, die Eagles, die sahen jetzt wieder gut aus. Wenn die dieses Jahr ins Super Bowl kommen, dann mache ich dieses Lied endlich fertig.
Ja, mach mal fertig, Patrick, Junge. Patrick, was ist Patrick für ein Fan?
Ja, der ist so NFL-Fan und Eagles-Sympathisant.
Patrick, melde dich mal bei mir. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Gemeinsam schaffen wir das. Aber jetzt, Vitek, wie geht's Spiel aus? Komm.
Ach, ich glaube.
Gehst du über die 8 von Las Vegas?
Ja, drunter? Schon. Also ich bin da relativ zuversichtlich, so irgendwie, ja, ich weiß nicht. Ich überlege mir sowas natürlich nie.
Das wäre ein Ton. Genau das klippe ich.
Sagen wir 27 zu 13.
Hui. Oh, sehr guter Pick. 27. Ich hatte in meinem Kopf erste Gedanke 28-14. Das war wirklich mein erster Gedanke und jetzt bist du einfach nur auf beiden Seiten einen Punkt runter tatsächlich.
Ist gut. Ja. Für jeden Score, den du daneben liegst, gibt es einen Euro in die Charity, bitte. Das weißt du, ne? Ich kontrolliere es nächste Woche. Steven, komm.
Ja, ich meine, Realist, ich kann jetzt auch so, ich muss sein. Ja, ich bin ja eh, ich meine, zum Glück bin ich Realist, sonst wird es mir als Washington-Fan viel schlechter gehen. Das wissen vielleicht auch einige Washington-Fans aus den letzten Jahren. Aber ich hoffe, ich will jetzt nicht sagen, ich erwarte, aber ich erhoffe, dass da deutlich weniger Fehler in der Offense passieren, dass du wenigstens 2, 3 vernünftige Drives zusammenbekommst und die auch abschließen kannst. Deswegen würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, 13 Punkte machen wir. Und Las Vegas sagt 8. Ich glaube, das ist auch irgendwo ungefähr realistisch. Deswegen würde ich mal so ein. Ja, ich will jetzt nicht das. Wie gesagt, Vitex war so gut. Ich bin auch irgendwo auf der Ecke. Aber ich sag mal 2013, um ein bisschen zu belieben, dass es nicht die Las Vegas 8 wären.
2013, ja. Ja, also ich wünsche Washington auf jeden Fall, dass sie in der Season Erkenntnisse gewinnen, die sie sich erhoffen. Weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du jetzt noch weiter nur hoch und runter gehst, am Ende der Season immer noch nichts beurteilen kannst und pickst so irgendwie an 15.
Aber ich glaube, selbst das wäre für mich jetzt nicht so super schlimm, weil ich glaube, dann kommt der neue Owner, der sagt, hier, wir picken nicht so hoch, dann geben wir halt, weiß ich nicht. Also, wenn es so kommt, pickst du Top 10, 100 Pro, locker Top 10. Und dann sagt der Owner, jo, die Teams, die vorne sind, brauchen nicht alle einen Quarterback. Dann gehen wir da in die Top 2 oder so und holen uns einen Quarterback, damit das mal vorangeht und diese Saga beendet wird. Oh. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass dann irgendwann Nägel mit Köpfen...
Das wird schon eng werden. Also, ja.
In der NFL laufen schon ein paar ganz schön.
Die Bears werden einen brauchen, die werden relativ weit vorne picken.
Ja. Die Bears? Oh, ob das die Bears-Fan jetzt so gerne hören?
Also.
Ich sag nichts dazu, ich habe da keine Werbung.
Die Broncos werden sich einen neuen Quarterback holen. Broncos.
Die sehe ich aber auch nicht in den Top 3 Picks, also dafür ist die Offense zu gut.
Naja.
Ja, für diese Themen folgt allen anderen NFL-Podcasts.
Nicht uns, weil wir haben eh keine Ahnung, wir labern eh nur Kacke.
Ja, am Ende kriegst du, Vitek, dann Nachrichten im Discord. Ne? Nein, Spaß, alles gut. Man kann ja immer ein bisschen quatschen. Bei mir, ich weiß nicht, ich habe ein komisches Gefühl beim Spiel. Ich habe das Gefühl, das könnte ganz...
Du hast immer ein komisches Gefühl.
Also komplett... Ja, nee, nicht immer.
Aber es ist auch dieses 1% gibt's, ne? Dieses 1%, dass Howell wieder so ein Top-Game macht. Dieses 1%, dass er so ein Top-Game macht, wie er die Dallas Cowboys überraschend geschlagen hat letztes Jahr. Und dann sie das Spiel doch irgendwie ganz dumm gewinnen. Aber die Chance liegt halt bei maximal 1%. Deswegen hast du vielleicht dieses schlechte Gefühl irgendwo.
Nee, ich hab so das Gefühl, dass es entweder so ein unfassbar unerwarteten Shootout gibt auf einmal. Weil irgendwie das krank wird, ja. Also, dass wir dann da, weiß ich nicht, paar 40 zu 30 oder sowas, ja, sowas Krankes. Oder andersrum, es geht so gar nichts und dann haben wir am Ende so ein 10-3. So, das sind so meine, ich bin irgendwie so hopp oder top bei diesem Spiel. Ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Von daher sage ich natürlich, die Eagles gewinnen und wie immer, meine Prediction ist Reed Blankenship.
Reed.
Mindestens eine Interception, mein Freund. Mindestens. Also von mir gibt es 10 Handy Charity für jede Reed Blankenship Interception. Und es könnten sogar ein paar werden. Das ist mein Ding.
Das ist auch deine Storyline dieses Jahres, ne? Habe ich schon bei RTL gehört. Aber
was heißt dieses Jahr? Da ist der Reed Fanclub seit
letztes
Anfang.
Jahr schon.
Also,
Also promoted hast du letztes Jahr nicht. Dieses Jahr fährst du schon ganz schön den Hype-Train.
Warst du nur zweimal da? Und er ist ja dann auch gegen Ende, hat er ja auch erst mehr gespielt.
Es ist
undrafted, der Junge. Papst, bester Mann.
Papst und Erzbischof der Church of Reed.
Richtig. Und schön. Die Predigt kommt jede Woche von mir.
Amen.
Sydney Brown Believer, Gerald ist ja heute nicht da, weil der ist mit dem diesjährigen Sydney Brown natürlich ein großer Fan. Besprechen wir dann auch noch. Hat auch gut gespielt letztes. Gefallen mir beide gut. Naja, danke Steven. Danke für deine Zeit. Wir machen eine Punktlandung. Wir haben genau eine Stunde auf dem Tacho. Ein bisschen mehr, du musst dann noch los. Vitek, auch du, spontan ein bisschen früher, dir kam das ja, glaube ich, entgegen. Aber auch dir, Dankeschön. Und das erste 19-Uhr-Spiel für uns überhaupt. Freuen wir uns auch mal, zu dieser angenehmen Zeit Football schauen zu können. Nächste Woche, glaube ich, sind wir da wieder 22 Uhr irgendwas. Und ich glaube, dann spielen wir schon wieder gegeneinander. Steven, kann das sein?
Das ist ab Woche 8 spielen wir, glaube ich.
Ich glaube, wir sehen uns in zwei Wochen.
Nee, dann sind die Rams.
Direkt die Woche vor den Frankfurt Games. Die Woche davor spielen wir gegeneinander.
Okay, gut. Da ruhen wir uns nochmal das aus. Dann machen wir nochmal einen kleinen Schlachtplan und machen noch zwei Wetten, die wir dann vor Ort einlösen. Alles klar. Das wird ein Spaß. Danke euch, Männers. Danke euch fürs Zuhören. Und tschüssi, bis zum nächsten Mal.
Ciao.